Finance al dente, der Finanzpodcast der DWS.
Ciao Finanzragazzi, ciao Enzo.
Ciao Jacqueline.
Heute die letzte Folge vor der Sommerpause und wir hatten letztes Mal gesagt, wir sprechen über künstliche Intelligenz.
Jawohl.
Und darum haben wir einen Gast eingeladen. Hallo, Benjadin Gärtner. Du bist bei uns zuständig für die globale Aktienstrategie und auch unser ausgewiesener KI-Experte. Bevor wir aber mit dem Thema starten, Enzo, nochmal zu dir. Lass uns erstmal einen kurzen Blick auf die globale Weltlage werfen. Mhm. Wie sieht's aus an der Straße von Hormuz? Was macht der Goldpreis? Was macht Öl? Ist alles wieder gut?
Ja, also was heißt jetzt alles wieder gut? Der Markt schaut immer nach vorne und der Markt sagt, das haben wir auch schon die ganze Zeit immer wieder in unserem Podcast gesagt, der Markt sagt halt, können wir einen Haken dran setzen. Okay. Wird gut.
Wird gut.
Natürlich gibt es noch ein paar Risiken. Wir müssen noch mal schauen, dass es dann auch alles so kommt, wie erwartet. Aber der Markt ist sozusagen, ist weitergezogen und das Thema KI ist definitiv wieder das Hauptthema. Deswegen bin ich froh, Benny dabei zu haben, denn ja, meine Unterstützung.
Okay, dann machen wir aber schon mal die erste Pasta-Garstufe zum Thema Weltgeschehen. Ist das roh, al dente oder verkocht?
Ja, also ganz al dente ist natürlich nie in der Situation, in der wir sind, aber wir sind schon nah dran.
Okay, gut. Benni, ich habe es gerade gesagt, du bist bei uns für die globale Aktienstrategie zuständig, hast darum natürlich auch einen starken Fokus auf KI und die Entwicklung, weil es halt einfach der Trend ist. Wir haben es, glaube ich, die letzten 5 Folgen immer erwähnt. Das hat langsam Bart, aber es ist halt tatsächlich einfach ein Thema, das uns weiter begleitet. Wenn ich mir die Performance von den großen Tech-Playern angucke, also die berühmten Magnificent 7, also die glorreichen 7, die sind seit Ende Mai ein bisschen runtergekommen. Das erinnert mich, ich habe ja auch ein kleines bisschen schon Historie am Markt, an die Telekom und an die Dotcom-Blase. Sehen wir jetzt schon den Anfang vom Ende oder ist es einfach nur eine Schwankung?
So, erstmal vielen Dank für die Einladung, Jacqueline und Enzo. Ich bin auch schon ein paar Jahre dabei und das ist die Schlüsselfrage, mit der wir momentan auch in der Mannschaft auch diskutieren. Seit, ich glaube, 3,5 Jahren mittlerweile ist KI das dominierende Thema am globalen Aktienmarkt. Ja, und in den letzten Monaten, Quartalen noch mehr, weil gerade die Konzerne, die du angesprochen hast, die Magnificent Seven, die klotzen halt kräftig und investieren erhebliche Summen in KI-Fabriken, in KI-Infrastruktur, in Datencenter-Infrastruktur. Das sind jetzt in diesem Jahr über 800 Milliarden Dollar. Das werden im nächsten Jahr perspektivisch noch mehr. Und eine ganze Reihe von Konzernen profitieren davon. Ne? Wenn oben quasi einer Geld reingießt, ja, in eine Technologie, dann sind eine ganze große Zahl von Unternehmen und Branchen, die davon profitieren. Aber die das Geld ausgeben, ne, und das ist auch eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Und so war das immer am Aktienmarkt. Wir Aktienanleger, wir sind irgendwie schrecklich ungeduldig und wollen irgendwie Ergebnisse sehen. Mhm. Ja, da fließen da mehrere hundert Milliarden, ja, in diese KI-Fabriken. Und wir sehen, dass wir momentan wenig sehen, ja, und dass momentan auch wenig auch auf der anderen Seite zusätzliche Einnahmen generiert werden. Und das heißt dann am Ende Ungeduld der Anleger. Es führt dazu, dass die Aktien dann erstmal auch schlechter performen. In den letzten 1,5 Jahren war sogar der DAX deutlich, deutlich besser als die angesprochenen Magnificent Seven von dir.
Okay, aber Enzo, siehst du einen Beginn von der Krise oder sagst du, nee, das ist...
Also ich glaube, ist die Kernfrage. Wir diskutieren das, glaube ich, zurzeit täglich. Auch heute wieder haben wir, glaube ich, ein bisschen viel Zeit miteinander verbracht und auch darüber geredet. Ich sag mal so, wir haben ja das Jahr angefangen, haben wir gesagt, rationaler Überschwang. Ja, wir haben Überschwang gesehen, aber rational. Und wir stellen uns die Frage, wie rational ist es zum jetzigen Zeitpunkt noch? Und wir sehen jetzt schon, wir haben ja immer diesen Test gehabt, wir haben gesagt, wie ist so die Bewertung, haben wir Überkapazitäten am Markt und haben wir irgendwie eine höhere Verschuldung? Und ich glaube, bei allen drei Dimensionen sind wir jetzt doch über die letzten 6 Monate doch nochmal ordentlich vorangeschritten, sodass wir schon sagen würden, wir müssen jetzt einfach genau schauen. Ist es zu früh jetzt schon zu sagen, oh, es ist rum oder nicht? Besonders auch, wenn man weiß, wie normalerweise das abläuft im Markt. Also wenn man sich mal historisch jetzt Internetblase anschaut, die letzten 6 Monate, ich meine, da haben wir nochmal fast 100% gemacht an Return im Nasdaq. Also das heißt...
Was extrem ist.
Also selbst wenn man jetzt glaubt, okay, wir sind jetzt irgendwie in der letzten Phase... weiß man ja lange nicht, ob es vorbei ist. Und deswegen muss man einfach wirklich viel mehr nach Daten schauen, viel stärker agieren. Deswegen sind wir dann auch aktiv und gucken dann, okay, wie diversifizieren wir vielleicht auch ein bisschen im Portfolio und wo genau im Markt will man eigentlich sein in so einem Moment? Und das ist, glaube ich, da kann Benni natürlich noch was dazu sagen, aber das ist eigentlich die Kernfrage, ist eher, wo will man mit dem Markt jetzt eigentlich spielen? Und nicht, lass uns jetzt den letzten Monat timen, weil das ist dann der letzte Währung ist meistens noch sehr heftig.
Okay. Also wichtig an der Stelle, ich würde einfach nochmal eine Lanze brechen für das Thema KI. Ja, die Technologie hat sich weiterentwickelt und auch die KI-Experten, mit denen wir da auch regelmäßig sprechen, die verweisen darauf, ne, dass diese Modelle, ja, dass die quasi weiter enorm an Qualitätsverbesserung gesehen haben, führt jetzt sogar dazu, ne, wir haben jetzt diese agentische KI, dass die KI jetzt über die Nacht völlig selbstständig arbeiten kann. Okay. Das war vor einem Jahr so noch nicht der Fall. Und das ergibt natürlich eine ganze Reihe von neuen Anwendungsbeispielen. Also, aber das Thema vielleicht nochmal auch abschließend von mir, wird sehr viel Geld investiert und die Frage ist, wie lange kann das eigentlich noch so weitergehen? Da werden alle möglichen Geldquellen jetzt angezapft. Früher haben wir ganz viele tolle Cashflows gesehen von den Konzernen und die haben ihre Aktien zurückgekauft, die Magnificent Seven. Das wird jetzt alles umgelenkt in KI-Fabriken. Dann wird dann auch die Anleihenkollegen werden quasi in Anspruch genommen, also die von der Bond-Seite, ne? Die müssen jetzt auch fleißig Anleihen zeichnen. Müssen nicht natürlich, aber anderes Angebot. Ja. Dann gibt es Kapitalerhöhungen, große Konzerne, die dann über Nacht mal so 80 Milliarden zusätzlich aufnehmen.
Was ja aber funktioniert. Also das finde ich spannend, dass du sagst, auf der einen Seite gehen die Kurse ein bisschen runter, auf der anderen Seite ist aber halt dieser Investitionsbedarf für die Fabriken etc. da oder für die Rechnungszentren ist da. Und das Geld kommt ja von den Anlegern. Also Bonds werden ja gezeichnet, werden aufgelegt, das Geld geht an die Märkte. Ne?
Deshalb haben wir auch gute Märkte. Aber am Ende, wenn ich jetzt mich in die Lage von so einem CFO oder CEO, also Finanzchef oder Unternehmenschef versetze, und da kriege ich natürlich auch schwierige Fragen gestellt. Ne? Du investierst hunderte von Milliarden und deine Aktie geht aber nach Süden die ganze Zeit. Und das ist, was uns umtreibt. Ne? Wie lange sich das fortsetzen lässt. Und das natürlich automatisch, denn die anschließende Frage ist, die jetzt davon profitieren, ne? Die diese auch ganz tollen Umsätze haben und Gewinne generieren. Konzern wie Micron, ne, der stößt jetzt auf der Gewinnseite in die Phalanx der großen Tech-Titanen, ja, und macht über 30 Milliarden Vorsteuergewinn.
Den wahrscheinlich der normale Anleger noch nie gehört hat. By the way, meine Lieben, das ist hier wieder keine Anlageempfehlung. Wir nehmen nur einzelne Beispiele raus. Ihr wisst das schon.
Aber das treibt uns um, wie lange das quasi sich so fortsetzen lässt, und das müssen wir halt trennen, ne? KI, Leistungsfähigkeit und wie das quasi in den nächsten Monaten an der Börse weitergeht.
Und ich glaube noch ein Punkt, wir haben ja vorhin gesagt, Bewertungen sind gelaufen. Also wenn man jetzt das ganz genau nimmt, ist es ja so, wenn man Bewertung als KGV definiert, also Kurs-Gewinn-Verhältnis, da sehen wir sogar eher, dass die runterkommen. Was wir aber haben, wir haben so eine typische Phase in so extremen Investitionszyklen, in dem man eben die Leute, die das Geld ausgeben, wie der Benni gerade erzählt hat, die nehmen das sozusagen auf die Bilanz und schreiben das über mehrere Jahre ab. Ja. Aber diejenigen, die das Geld bekommen, die machen sofort einen Gewinn. Mhm. Und deswegen haben wir so eine Phase, in der der Markt sagt, wie nachhaltig sind eigentlich diese Gewinne? Mhm. Also sind es jetzt sozusagen Gewinne, die wir jetzt über längere Zeit sehen, oder sehen wir die jetzt nur gerade, weil Investitionen so hoch sind? Also sagt man, wenn die Gewinne weniger nachhaltig sind, ist die Bewertung auch etwas niedriger. Mhm. Aber die Gewinne sind extrem. Also im S&P haben wir ein Gewinnwachstum im ersten Quartal von 24% gesehen. Und das ist eine enorme Zahl. Deswegen glaube ich auch, normalerweise sagen wir immer, der Markt geht dahin, wo die Gewinne sind. Die Frage hat sich ein bisschen verändert in diesem Bereich. Da ist die Frage, wie nachhaltig sind denn diese Gewinne?
Ja, und wenn wir über KI sprechen, reden wir auch nicht nur über diese Magnificent Seven. Wir haben ja auch noch viele andere. Ne? Also wir haben die Chiphersteller, die gebraucht werden. Wir haben auch das Thema Speicherkapazität. Ne? Das ist ja wahrscheinlich auch zunehmend ein Trend oder nicht ein Trend, aber ein Bedarf, der da ist.
Ja, das sind diese Komponenten, die man bisher nie so im Blick hatte, aber die jetzt davon profitieren, weil es zu wenig Kapazität gibt. In den letzten Jahren hat es immer weniger Anbieter von diesen Speichern gegeben. Das sind so diese Festplattenspeicher und Memory-Speicher und auf eine sehr, sagen wir, auch übersichtliche Angebotsstruktur, eine sehr rationale Industriestruktur bricht jetzt da diese Nachfragewelle rein. Ja. Und deshalb hat man diese Sondergewinne. Und jetzt hat Apple auch die Tage irgendwie ankündigen müssen, weil da natürlich in so einem iPhone und im iPad und im iMac
überall diese Chips drin.
Die haben im Prinzip einen relativ kleinen Kostenbestandteil. Und jetzt muss Apple die Telefonpreise, wie man kolportiert, jetzt, wenn man das neue iPhone 18 Pro haben möchte, mal gut 25% mehr bezahlen wollen, ja, für so ein iPhone. Da stellt sich schon die Frage, ob die Kunden das mitmachen. Mhm. Und das sind also
weil
die, auch.
Also, weil ja. Ich meine, wenn man dann mal guckt, was so ein iPhone kostet, kann man sich auch die Frage stellen, wie gerechtfertigt ist dann
und,
das so
ja, weiterzugeben. Ja, und Apple ist natürlich nicht bereit, da irgendwie auf die Gewinne zu verzichten, ja. Auf die schönen. Ja, die Aktionäre wollen ja da auch gut versorgt werden weiter. Mhm. Aber das sind dann die Fragen, ob dann vielleicht weniger Telefone verkauft werden und damit quasi ein Stück weit natürlich diese enorme Nachfrage dann vielleicht sich doch wieder abschwächen könnte.
Mhm. Okay.
Ja, und last but not least, ich glaube, man gesagt hat, es ist auch Chips. Ich glaube, zurzeit ist es vor allem, geht es um Speicher, Memory. Und ja. Der einfache Grund ist, der Markt ist da ziemlich einfach gestrickt. Wir wissen nicht so genau, was machen die glorreichen 7, wie viel Geld werden die verdienen mit den Investitionen. Bei den Chips gibt es auch einen Kampf. Man geht jetzt von GPUs zu CPUs. Alle brauchen aber eine Sache, und das ist Speicher.
Okay.
Und deswegen ist das der große Fokus im Markt zurzeit. Und das ist auch immer die Frage, die wir stellen, wie weit geht das? Weil da gibt es unfassbaren hohen Gewinnwachstum. Wie gesagt, es gibt viel Nachfrage, wenig Angebot. Und jeder braucht es. Und deswegen ist das jetzt eigentlich so das Hauptzugpferd eigentlich auch. Ja, und da gehört ja Unternehmen wie eine Micron oder auch einige in Korea dazu oder auch teilweise in Taiwan.
Ja. Aber das ist natürlich dann auch für euch als Portfolio-Manager die Challenge zu sagen, wie schätze ich die Risiken ein?
Ja.
Wo kann ich vielleicht positiv für unsere Portfolien, für unsere Fonds was mitnehmen? Und wo kann ich mir auch wahrscheinlich als Anleger richtig schön die Finger verbrennen, genau, oder?
Also ich würde, von Challenge kann man reden, aber man kann auch von Chance reden in dem Zusammenhang. Wir sind ja aktive Manager und wie gesagt, da nutzen wir natürlich auch die weiteren Erkenntnisse, die dann auch kommen werden, um natürlich auch die Portfoliostrukturen auch anzupassen. Also das ist schon ein wichtiger Punkt auch. Wir können jetzt nicht alle Antworten geben für die nächsten Jahre. Ne? Das ist ja dieser Charme des aktiven Managements, dass wir dann mit neuen Erkenntnissen, denn wenn wir dann auch als Mannschaft dann auch gemeinsam über die Dinge draufschauen, dann auch neue Antworten finden und neue Lösungen finden.
Ja, nee, deshalb sprechen wir ja auch, damit wir genau die Themen mal beleuchten können, weil das ist ja das, du hörst immer nur die Schlagzeilen oder das ist ja so ein bisschen meine Sicht der Dinge, ist ja, was lese ich in der Bild-Zeitung im schlechtesten Fall und wenn die mir was erzählen, dann ist der Trend ja meistens schon gelaufen und da bin ich ja immer ganz positiv, dass ihr da ein bisschen vor der Kurve im Normalfall unterwegs seid. Wir sind ja aber trotzdem überzeugt, dass KI bleibt. Ne? Also das ist jetzt, selbst wenn irgendwo gerade eine Schwankung ist und man vielleicht ein Risiko auf der einen oder anderen Aktie sieht, ist das ja eine Veränderung, die wahrscheinlich vergleichbar sein wird mit der Einführung des Internets oder der Erfindung des Internets vor x Jahren. Und ich war jetzt in den USA in Urlaub, ich war an der Westküste und habe mit großer Begeisterung mir diese Waymo-Taxis, diese selbstfahrenden Taxis angeguckt und diese kleinen Transportboxen, die irgendwie Essen oder was auch immer ausliefern, die über die Bürgersteige fahren. Ich meine, das ist jetzt so der Grundzug von KI, das ist ja noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Seht ihr schon Trends, wo ihr sagt, das könnte das nächste große Ding sein, was die Finanzmärkte beeinflussen könnte?
Ja, wir jagen ja immer diesen Gewinnpools hinterher und für uns besonders cool ist das dann immer, wenn sich quasi dann auch neue Branchen etablieren und dann quasi neue Gewinntöpfe entstehen. Wir sind ja im Prinzip ganz einfach gestrickt, wir Aktionäre wollen immer nur den Gewinntöpfen hinterherlaufen. Und das Thema autonomes Fahren ist natürlich auch ein potenziell sehr großer Markt. Wir reden immer von TAM, ja, das ist dieser adressierbare Markt, das Marktpotenzial, wo jetzt viele Konzerne da auch hinterherlaufen. Ne? Das sind Konzerne in China, auch Tesla zum Beispiel, die wollen da gute Geschäfte machen. Und dann ist auch das ganze Roboter-Thema von sehr hoher Relevanz und auch mit sehr vielen Chancen auch versehen. Ich habe jetzt gerade die Tage in der Zeitung gelesen, dass die Chinesen jetzt in der Vergangenheit 1 Milliarde Menschen quasi in der Arbeit hatten, also im Arbeitsmarkt und dass das Richtung 100 auf 300 Millionen Menschen zurückfallen würde. Also China setzt da auch ganz, ganz gezielt natürlich auf das Thema Roboter, Technologie und Automation, um das quasi abzufedern. Aber auch da, Geduld ist immer eigentlich keine gute Eigenschaft von den Anlegern. Wir müssen immer geduldig sein. Wir müssen mal abwarten, ne, welche Konzerne, welche Unternehmen hier auch Fortschritte machen bei der Technologie und am Ende, wie immer, wer dann am Ende auch damit Geld verdient.
Genau, also der Markt will ja sehen oder der Anleger will ja sehen, wo wird Geld verdient. Also wenn wir überlegen, ich weiß nicht, du Enzo, du bist ja auch schon lange genug dabei, Facebook oder als die kam oder Amazon, ich bin ein Online-Buchhändler, da hat ja auch keiner gedacht, dass das mal die Magnificent Seven werden.
Ja, und gerade Amazon ist ein gutes Beispiel für TAM. Also man hat damals gerechnet, das erinnere ich mich noch daran, hat man gesagt, also wenn Amazon das den kompletten Buchmarkt bedient, also die, der einzige
Alle Bücher, Player wird, gibt, ja?
dann kann man nicht sagen, dann ist Amazon niemals dieses Geld wert. Also damals der Marktwert, der deutlich kleiner ist als heute.
Ja.
Warum? Weil man den TAM nicht verstanden hat. Man hat gedacht, die verkaufen nur Bücher.
Die haben ja auch wahrscheinlich auch erstmal gedacht, die verkaufen nur Bücher.
Ja, ich glaube, dass Jeff Bezos schon weitergedacht hat. Und es gab auch einige, die weiter geglaubt haben, sonst wäre ja der Marktwert nicht da gewesen, wo er war. Und ich glaube, heute sind wir auch an einem Punkt. Ich glaube, die Frage TAM ist die Kernfrage. Also wie viel, also wir sprechen ja vielleicht nochmal über so Sachen wie SpaceX, aber SpaceX, die Fantasie von SpaceX ist, der TAM ist das All.
Das ist unendlich, habe ich mal gelernt. Und man kann sich's kaum vorstellen.
Aber genau, also jetzt genau da sind wir aber. Also wenn das stimmt, dann okay, fair. Wenn das natürlich sagt, das ist Science Fiction, und er sagt ja, er möchte gern die Fiction aus Science Fiction nehmen, dann sagt man, verstehen wir alle nicht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, gerade wenn neue Technologien kommen, eigentlich so die Kernfrage.
Ja.
Und wenn man sich Meta, damals Facebook, anschaut, da wusste man auch nicht, wusste ja gar nicht so genau, wie verdienen die eigentlich Geld am Ende. Also man wusste irgendwie, die haben ganz viele User, aber so, also heute ist es irgendwie normal, dass man, wenn man Follower hat, irgendwie für irgendwas bezahlt wird und man Werbepartner hat und sowas. Das Konzept gab es ja gar nicht.
Ja, also am Ende mit Käse fängt man Mäuse, ja, und mit Hamm kriegt man uns Aktionäre quasi an die Linie. Und Elon Musk mit SpaceX hat es natürlich sehr clever gemacht. Er hat im Vorfeld des Börsengangs hat er sein KI-Unternehmen XAI mit seinem Kommunikationsunternehmen Starlink und mit seinem Raketengeschäft SpaceX fusioniert und hat damit wahrscheinlich so den größten TAM aller Zeiten auch kreiert. Ja, und, das ist natürlich für uns Aktionäre dann immer mit sehr großer Spannung versehen.
Aber natürlich auch eine absolute Wette. Ne? Also das ist halt auch, wenn wir sagen, wir gucken uns Chance-Risiko-Verhältnisse von unseren Anlagen an, da muss man, glaube ich, wirklich ein bisschen
Amazon ist
großes Ausrufezeichen dran machen. Ne?
Über 8% gefallen.
Ja.
Also ein Unternehmen, was heute da ist, wo wir wirklich sagen würden, ist Gewinner des Internetzeitalters, hat zwischendurch über 80% gefallen.
Genau, das muss man halt, glaube ich, auch immer im Auge behalten. Und deshalb, wir empfehlen ja auch bewusst, also ich meine, wir sind die DWS, wir sind eine Fondsgesellschaft, aber wir empfehlen ja auch bewusst kein Stockpicking, weil wir sagen, die Risiken müssten ausgewogen betrachtet werden.
Also es gibt ja immer, wenn man so an Unternehmen denkt, wie die sich in den nächsten Jahren entwickeln können, wenn ich so einen Zahnpastahersteller nehme, da hält sich das in Grenzen, was da, ich sag mal, nach oben und nach unten passieren kann. Bei so einem Unternehmen wie SpaceX ist es natürlich ganz anders. Diese extrem optimistischen Szenarien, die jetzt auch zu diesem Börsengang Erfolg geführt haben, möglich. Aber es gibt natürlich ganz, ganz viele andere Szenarien, die davon auch eklatant abweichen könnten.
Ja, also, und du hast es ja auch gesehen. Ich meine, wann sind die an die Börse gegangen? Letzte Woche, vorletzte Woche?
Ja.
Das ging ja raketenmäßig hoch und da ging es auch erstmal ganz ein Stück wieder nach unten. Ja. Ne? Also das ist ja immer genau das Thema.
Wir können das mit dem Taschenrechner nicht ausrechnen. Ne? Ja. Klassischerweise, wir haben das gelernt in der Schule, wie man ein Unternehmen bewertet, dann nimmt man die Zahlungsströme und dann guckt man, dass man die in die heutige Zeit runterdiskontiert. Das kriegt man hinten und vorne eigentlich nicht hin. Da muss man schon wirklich auch aberwitzige Annahmen quasi in diese Modelle packen. Das ist eigentlich gar nicht so unser Business, muss man auch fairerweise sagen.
Und dann ist ja auch die Frage, ich meine, damals kam Facebook, wo keiner sich hatte vorstellen können, dass einfach ein Netzwerk von Menschen, die sich austauschen wollen über, was war es dann, Kochrezepte und what have you, alles Mögliche, dass damit Geld verdient werden kann. Und ich glaube, es sind ja jetzt auf dem Thema KI wahrscheinlich einfach Sachen noch gar nicht da.
Ja.
Also wo du einfach sagst, wir reden vielleicht in 3 Jahren und dann sagen wir, hättest du gedacht, dass Blabla, keine Ahnung. Ich habe auch nicht die Fantasie zu sagen, was da noch kommen könnte,
ehrlicherweise. Das Nächste ist ja, vor Facebook gab es ja Friendster und MySpace. Und also selbst wenn man das Businessmodell hat, das funktionieren kann, muss es nicht unbedingt das sein, dass eben jetzt gerade der Markt ist. Und ich glaube, das ist ja das, was uns ja ausmacht, dann am Ende eben über die Zeit zu schauen. Und wenn man jetzt mal annimmt, dass der Aktienmarkt, der beste Vorhersage ist, alle Informationen, die wir heute haben, dessen, was passiert, dann sagt der Markt heute eigentlich, wir wissen nicht so genau, was passiert. Wir legen und geben unser Geld dahin, wo wir wissen, dass heute Geld verdient wird. Und das sind die Speicherchips.
Also sprich, bitte beweise, dass du was machst, dass du mir Geld verdienst, sonst investiere ich auch gar nicht als Markt.
Das ist wieder Markt, deswegen ist der Markt da schon noch sehr rational, weil er sagt, wir investieren da und übrigens auch nicht zu hohen Bewertungen, weil wir wissen, dass ihr zurzeit besonders viel Geld verdient und wir nicht wissen, ob das nachhaltig ist. Ja, und das ist, glaube ich, zurzeit die Situation.
Aber es kann ja Punkt kommen, wenn die in den nächsten Jahren zeigen, dass sie da tatsächlich irgendwelche seltenen Erden vom Mond holen oder irgendwelche Datencenter auf dem Mond stationieren oder im Weltall platzieren und da Geld verdienen, dann haben wir immer noch die Chance quasi natürlich dann das auch nochmal neu zu betrachten. Mhm. Also das, wie gesagt, ist das Schöne am aktiven Management.
Okay, gut. Dann danke ich euch beiden für das spannende Gespräch und die Insights. Wir verabschieden uns in die Sommerpause. Enzo, hast du irgendwas Cooles vor?
Geht natürlich nach Italien.
Was für eine Überraschung. Benni, was machst denn du?
Ich bin auch in Südeuropa in der Sonne.
Schön.
Mit guten Freunden. Die Kids sind ja schon bei mir aus dem Haus. Die haben wir vorher schon mal im Urlaub gehabt. Aber unbedingt Sonne und warme Temperaturen.
Sehr gut. Ja, ich bin ja schon aus dem Urlaub zurück, weil ich ja immer vor die Sommerferien gehe. Aus guten Gründen. Da hat man ein bisschen mehr Ruhe. Dann wünsche ich euch tolle Urlaube. Unseren Zuhörern auch tolle Urlaube. Wenn ihr unterwegs seid, habt viel Spaß. Und wir sprechen uns im Herbst wieder. Ciao, bis zum nächsten Mal.
Dankeschön. Danke. Ciao.
Das war's für heute mit Finance al Dente, dem Finanzpodcast der DWS. Und denkt dran, unsere Inhalte sind keine Anlageberatung und Investitionen unterliegen Risiken. Weitere spannende Finanzthemen findet ihr bei uns auf dws.com.